Der mutmaßliche Attentäter von Berlin war den Behörden als Hochrisikoperson bekannt. Und Kanzler Merz stürzt seine Partei mit einer Kabinettsumbildung ins Chaos. Das ist die Lage am 28. Juli. Die große Frage ist also, wie gehen wir mit Gefahren um, die wir eigentlich kommen sehen? Damit herzlich willkommen beim Podcast Radar. Sophia, du hast dich durch die Analysen des Tages gehört. Fangen wir in Berlin an. Der Anschlag auf den CSD wirft vor allem eine Frage auf. Wie konnte das passieren?
Genau. Und die neuen Details sind wirklich erschütternd. Im Podcast 0630 wird nachgezeichnet, dass der Täter Abdul B. nicht nur als Gefährder, sondern sogar als Hochrisikoperson galt. Die Behörden haben ihn intensiv überwacht. Handy, Social Media, ihm wurde sogar heimlich gefolgt. Und dann, so berichten es die Kollegen, wurden diese Maßnahmen gelockert.
Gelockert? Obwohl er als hochriskant galt? Das klingt absurd.
Die Begründung war wohl, dass er sich unauffällig verhalten habe und die Ressourcen der Polizei begrenzt seien. Im Podcast 15 Minuten wird das noch vertieft. Dort zitiert man Thomas Mücke, den Leiter des Deradikalisierungsprogramms, bei dem der Täter war. Mücke sagt, sie konnten ihn emotional überhaupt nicht erreichen und hätten ihn bald als unkooperativ gemeldet. Der Prozess hatte also kaum begonnen.
Das heißt, die eine Maßnahme wurde zurückgefahren, die andere hatte noch gar nicht gegriffen. Ein fatales Vakuum.
Genau. Und die politische Debatte spiegelt das wider. Bei 0630 hören wir Innenminister Alexander Dobrindt, der eine harte Linie fordert. Kein Jugendstrafrecht mehr für Gefährder und Präventivhaft. Im Kontrast dazu argumentiert im Podcast 15 Minuten der linken Chef Luigi Pantisano, dass es viel mehr Prävention brauche und die Regierung genau da spare. Die Podcasts zeigen also ein System, das den Täter kannte, ihn aber nicht stoppen konnte, und eine Politik, die jetzt zwischen Härte und Prävention ringt.
Vom Sicherheitschaos zum politischen Chaos. In der CDU brennt es offenbar lichterloh.
Ja, und das ist Thema Nummer zwei. Kanzler Merz hat mit seinem Kabinettsumbau einen Flächenbrand in der eigenen Partei ausgelöst. Im Podcast 0630 wird detailliert berichtet, wie der CDU-Landesverband Rheinland-Pfalz ein Treffen mit Merz abgesagt hat, weil sie ein Mindestmaß an Vertrauen und Wertschätzung vermissen. Der Höhepunkt war dann eine interne Vorstandssitzung.
Lass mich raten. Merz hat das souverän moderiert.
Nicht ganz. Laut 0630 hat er die Kritik runtergespielt. Daraufhin kam scharfer Gegenwind. Der Chef der Jungen Union spricht von einem massiven Glaubwürdigkeitsproblem. Der sächsische Innenminister kritisiert, dass kein Ostdeutscher im Kabinett sei. Und der Bremer CDU-Chef hat Merz dann den Satz gesagt, der die ganze Kritik bündelt. Sie leiten hier keine Firma, sondern eine Partei.
Autsch.
Im Pioneer-Briefing vergleicht man Merz' Vorgehen sogar mit Mr. Bean, der aus jeder einfachen Situation das größtmögliche Chaos erschafft. Seine Rochade wird als stümperhaft und emotional verwüstend beschrieben. Die Analyse ist klar, Merz hat aus einer Chance einen politischen Albtraum für sich selbst gemacht.
Von hausgemachten Problemen zu einer Naturkatastrophe. In Südeuropa wüten verheerende Waldbrände.
Das ist Thema 3. Die Lage ist dramatisch, vor allem in Frankreich. Im Podcast 0630 zitiert man Präsident Macron, der sagt, es sei die schwerste Situation seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Brände bedrohen die Stadt Bordeaux. Hunderttausende Menschen mussten evakuiert werden. Aber besonders spannend ist die Analyse im Handelsblatt Morning Briefing.
Die schauen sicher auf die wirtschaftlichen Folgen.
Genau. Sie zitieren den Finanzprofessor Carles Vergara, der vorrechnet, dass der größte Schaden nicht durch die zerstörten Häuser und Wälder entsteht. Nur 19% sind direkte Schäden. Die meisten Kosten, 59%, entstehen durch indirekte Effekte, wie unterbrochene Lieferketten und Produktionsausfälle. Das zeigt eine völlig neue Dimension dieser Katastrophen. Es geht nicht nur um verbrannte Erde, sondern um einen massiven Schlag für die gesamte Volkswirtschaft.
Das verändert die gesamte Risikobewertung für den Klimawandel.
Absolut. Und es führt uns direkt zum vierten großen Thema, die Debatte über den Islamismus hier bei uns. Im Podcast Ronsheimer erklärt der Experte Ahmad Mansur sehr indringlich, wie Radikalisierung funktioniert. Er sagt, es beginnt oft mit einer persönlichen Krise und Islamisten seien oft die besseren Sozialarbeiter, die diese Lücke füllen. Er kritisiert aber auch die muslimischen Bewande scharf dafür, dass sie zu wenig gegen die Abwertung von Homosexuellen in ihrer Theologie tun.
Also eine Kritik, die von innen kommt. Und wie reagiert die Politik?
Da wird es kompliziert. Im Podcast Tagesanbruch von T-Online analysiert man die Reaktion der politischen Linken auf den Anschlag. Der Kommentator dort nennt sie eine gefährliche Bagatellisierung. Er kritisiert, dass führende SPD-Politiker das Wort Islamismus anfangs vermieden haben und stattdessen allgemein von Hass sprachen. Es sei der blindeste Fleck der Linken.
Das führt uns direkt zur Person des Tages, oder?
Genau. Die Person des Tages ist Alfonso Pantisano, der Queer-Beauftragte von Berlin. In den Podcasts wird seine Reaktion auf den Anschlag als symptomatisch für diese Debatte gesehen. Er hat Islamisten als konservative Kräfte bezeichnet. Im Tagesanbruch wird das als beispiellose Verharmlosung kritisiert. Die Analyse lautet, indem er den spezifischen totalitären Charakter des Islamismus in einem allgemeinen Konservativ auflöst, verwischt er die eigentliche Gefahr und verhindert eine klare Auseinandersetzung.
Bemerkenswerte Wortwahl in so einer Situation. Was ist denn dann das Wort des Tages?
Das Wort des Tages ist Hochrisikoperson. Das ist kein alltäglicher Begriff, sondern eine spezifische Einstufung des Bundeskriminalamts, noch über dem Gefährder. Seine strategische Bedeutung liegt darin, dass die Behörden nicht nur wussten, dass der Täter gefährlich war, sie wussten, dass er zur absoluten Spitzengruppe der gefährlichsten Islamisten im Land gehörte. Dass trotzdem seine Überwachung gelockert wurde, macht aus dem Anschlag nicht nur eine Tragödie, sondern einen handfesten Skandal. Das Wort steht für das maximale Wissen bei gleichzeitig minimalem Handeln.